ARD Sounds.
Ein Podcast über Atomkraft. Echt jetzt? Falls das euer erster Gedanke war, kann ich verstehen. Denn das Kapitel ist ja wohl durch.
In Deutschland wird kein Strom mehr aus Atomkraftwerken produziert. Die drei letzten Meiler sind gestern Abend wie geplant vom Netz gegangen.
Das Schluss ist wahrscheinlich kein Wunder. Denn Atomkraft und Deutschland, das war schon lange kompliziert.
Das Bundeskanzleramt als Endlager. Mit Aktionen wie dieser im Berliner Regierungsviertel demonstrieren Zehntausende Menschen in der Hauptstadt gegen die Atompolitik der Bundesregierung.
Die Sache ist nur, das mit der Atomkraft ist in Deutschland vorbei. Woanders geht's gerade wieder richtig los. Und dafür muss ich nur hier vom Saarland aus einmal über die Grenze schauen.
Präsident Macron hat heute beim Besuch einer Turbinenfabrik in Belfort eine Renaissance der Atomkraft angekündigt. Unser Ziel ist es, Frankreich als erstes großes Land auf der Welt in 30 Jahren von fossilen Energien unabhängig zu machen. Unabhängig von anderen Ländern zu sein und eine Vorreiterrolle bei den Klimazielen zu erreichen.
Frankreich ruft die Renaissance der Atomkraft aus und ist damit kein Einzelfall. Viele Länder sehen in der Atomkraft mehr als wir und haben offenbar auch keine Angst, sich die Finger an ihr zu verbrennen.
Die Internationale Energieagentur sieht angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektrizität die Kernkraft vor einer weltweiten Renaissance. Das Interesse an der Atomenergie sei so groß wie seit der Ölkrise in den 1970er Jahren nicht mehr, erklärte ein Sprecher in Paris.
Was ist da los? Warum schauen wir in Deutschland ganz anders auf Atomkraft als Länder wie Frankreich? Sehen die was nicht? Oder sind wir vielleicht blind vor Angst? Haben wir die Atomkraft zu Recht in unsere Geschichtsbücher verbannt? Oder ist sie doch die Zukunft? Und warum sind sich beide Seiten so sicher, dass sie auf dem richtigen Weg sind? Ich bin Lisa Krauser, Journalistin beim Saarländischen Rundfunk. Und das ist Nein, danke, warum Atomkraft uns spaltet. Folge 1, der Super-GAU. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Dieser Podcast sollte eigentlich ungefähr so losgehen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt.
Fukushima, der Super-GAU in Japan. Ohne den wäre wahrscheinlich vieles anders gekommen mit Deutschland und der Atomkraft. Ihr erinnert euch bestimmt. Danach kam der Ausstieg. Und deshalb geht es auch gleich dorthin. Aber vorher machen wir einen kleinen Abstecher. 9000 Kilometer Luftlinie weg von Fukushima. In mein Elternhaus. Und das Dach. Nach Kleinblittersdorf im Saarland.
So, einmal auf den Stuhl klettern, damit ich hier überhaupt dran komme. Ans Dachfenster im ehemaligen Kinderzimmer von meinem Bruder. Wenn ich nach links gucke, ist da der schöne grüne Kirchturm meines Heimatdorfs. Aber was ich euch eigentlich zeigen will, ist der wunderschöne Ausblick, wenn ich rechts aus dem Fenster schaue.
Genau gesagt hat man einen super schönen Blick auf Frankreich, denn mein Heimatdorf liegt direkt an der Grenze.
Wenn ich hier stehe und drüber gucke, kommen auf jeden Fall richtig schöne Erinnerungen hoch. Denn da drüben liegt Großblittersdorf. Wir sagen hier Großblittersdorf auf Deutsch. Das ist keine 10 Minuten mit dem Auto weg von uns. Und früher bin ich sonntags morgens super oft mit meinem Opa darüber gefahren zum Frühstück kaufen. Und ich weiß noch, dass das immer unglaublich gut roch, wenn wir da rein sind in die französische Boulangerie. Und dass ich dann auch immer so ein bisschen aufgeregt war, weil ich immer versucht habe, auf Französisch zu bestellen. Und am besten so, dass keiner merkt, dass ich keine Französin bin. Leider bin ich immer gescheitert, denn die französische Verkäuferin hat mir wirklich jedes Mal in perfektem Deutsch geantwortet.
Groß- und Kleinblittersdorf trennt auf den ersten Blick gar nicht so viel. Eigentlich nur ein Fluss, die Saar. Auf der einen Seite der Saar sprechen die Leute Französisch und zum Teil richtig gutes Deutsch, so wie die Verkäuferin in der Bäckerei. Auf der anderen Seite sprechen die Leute Deutsch und tendenziell eher mittelmäßiges Französisch, so wie ich. Und die Croissants, die sind auf der einen Seite halt viel besser als auf der anderen. Ich weiß, Klischee, aber es ist so. Aber auch wenn auf den ersten Blick nicht viel zwischen uns liegt, hatte ich schon als Kind ein diffuses Gefühl von,
irgendwie läuft da drüben bei unseren Nachbarn in Frankreich einiges anders als bei uns. Das ist einfach eine ganz andere Welt. Und in dieser Welt, ungefähr 60 Kilometer hinter Großblittersdorf, da steht der Grund dafür, dass ich mir die Atomkraft hinter der Grenze ganz genau angucken will. Wir kommen später nochmal hierher. Aber erstmal zurück ins Jahr 2011, nach Fukushima.
Wir beide, meine Frau und ich, stehen in der Wohnung bzw. in dem Haus. Wir sind tatsächlich, ich glaube, in der Küche gewesen und merken, dass dieses Erdbeben viel stärker ist als sonst.
Tokio. Es ist der 11. März 2011.
In Japan bebt die Erde immer wieder mal. Das ist was Normales. Aber es ist selten, dass es dann so stark wackelt. Wir hören, dass die Bücher aus den Regalen fallen. Wir hören auch einen Spiegel zerschellen. Und wir schauen uns an und merken, das ist mehr als sonst. Es sind Sekunden, vielleicht eine Minute, die wir tatsächlich im Türrahmen stehen. Und dann ist klar für mich, ich muss als Journalist mich jetzt darauf konzentrieren, eine Etage höher zu gehen. Dort liegt das Studio, rausfinden, was das eigentlich alles ist, um dann natürlich das Erste, was ein Hörfunkjournalist macht, eine Nachrichtenminute abzusetzen, um es einordnen zu können.
Gut, wenn von der Technik her alles passt, ich gucke rüber, das scheint zu stimmen, bei Ihnen auch.
Genau, ich habe es eingestellt bekommen, weiß, was ich regeln
muss. Das ist Peter Kujat. Er sitzt in einem ARD-Studio in München und spricht über Leitung mit mir in Saarbrücken. Ich sitze in einem Studio vom Saarländischen Rundfunk. Das Studio, von dem Peter Kujat eben erzählt hat, ist in Tokio. Dort ist er 2011 Auslandskorrespondent für Japan und Ostasien der ARD.
Meine Frau geht im Haus herum und sammelt das ein, was heruntergefallen ist. Und dann schalte ich das Fernsehgerät ein. NHK ist der japanische öffentlich-rechtliche Rundfunk, der am schnellsten tatsächlich berichtet. Schau mir die Schlagzeilen an, die da sind. Im Fernsehen ist die Berichterstattung natürlich noch sehr rudimentär. Das heißt, es ist der Fokus auf das, was die Messgeräte zu der Zeit liefern. Es läuft die Zeile durch, es gibt ein Erdbeben. Bisher keine Anzeichen von größeren Beschädigungen oder Menschenleben.
Bei uns kann man sich das nur schwer vorstellen, aber in Japan gibt es wahnsinnig viele Erdbeben, Tausende im Jahr. Davon Hunderte, die man spürt. Dass es diesmal anders ist, dieses erste Gefühl von Peter Kujat und seiner Frau, das bestätigt sich, als nach und nach mehr Infos durchsickern.
Ich stelle fest, dass das ein Erdbeben von einer Stärke ist. 7, irgendwas steht dort. Und im Laufe des Nachmittags wird es immer höher bis zum Schluss bei einer Stärke von 9,1.
Was Peter Kujat zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, es ist das stärkste Erdbeben, das je in Japan gemessen wurde. Und das viertstärkste der Welt seit 1900. Am krassesten betroffen die Region Tohoku im Nordosten von Japan, zu der auch die Präfektur Fukushima gehört, circa 250 Kilometer weg von Tokio.
Und ich setze mich an den Computer und fange an, die Nachrichtenminute zu schreiben.
Das heftigste Erdbeben in der Geschichte Japans ließ Gebäude in zahlreichen Städten einstürzen.
Das weiß ich noch ganz genau. Ich schreibe und muss dann immer wieder korrigieren in dem ersten, weil dann es losgeht mit, es gibt eine Tsunami-Warnung.
Und es dauert nicht lange, da trifft dieser Tsunami, diese riesige Flutwelle, ausgelöst von dem Seebeben im Pazifik, auf die Ostküste von Japan. Mit voller Wucht.
Wie viele Menschen ums Leben kamen, ist noch unklar. Japanische Medien sprechen von mehr als 1000. Hunderte werden vermisst.
Die Bilder, die es im Fernsehen dann gab, zum Teil auch unkommentiert, die sind nicht aus dem Kopf wieder zu bekommen, weil einfach Ortschaften weggeschwemmt sind, weil alles auf dem Wasser schwimmt. Ich sehe noch immer, was da schwimmt, was da brennt, weil Öl ausgelaufen ist. Ich habe meine Minuten geschrieben, immer mit dem Wissen, da ist etwas, und dann selbst entschieden. So, jetzt die setze ich ab und sammel dann wieder ein, was irgendwo geht, bis ich das Gefühl hatte, jetzt stabilisiert es sich bei dem Thema und das war nicht schön. Ein großes, sehr, sehr starkes Erdbeben, ein Tsunami von einer Höhe, die über das ging, was zuerst gedacht worden ist. Keine klare Aussage, was die Schäden und was die Menschenleben angeht, aber es ist damit zu rechnen, dass viele Menschen zu Schaden gekommen sind. Dann sind die Opferzahlen wegen des Tsunamis tatsächlich stündlich hochkorrigiert worden.
Und am Abend vom 11. März 2011 wird klar, durch dieses Erdbeben, durch die Tsunamiwelle, ist noch was passiert.
Ein Atomkraftwerk im Erdbebengebiet gibt Anlass zur Sorge. Die Kühlanlage wurde offenbar beschädigt. Experten bemühen sich darum, das System zu reparieren.
Es wird irgendwann japanischer Zeit Nacht gewesen sein, also noch vor Mitternacht, weil ich weiß, irgendwie Mitternacht waren die Abendsendungen dann in Deutschland dran. Da habe ich noch einmal einen Bericht gemacht und dann war aber auch Schluss. Dann war klar, da konnte ich nicht mehr. Und in diesen Berichten habe ich schon mehr über die Atomkatastrophe berichten dürfen müssen als über den Tsunami und das Erdbeben.
Spät in der Nacht versucht Peter Kujat dann irgendwie zu begreifen, wovon er da an diesem Tag berichtet hat. Wie heftig das alles ist.
Ich hatte so viel Adrenalin in mir drinnen, dass ich nach den Abendsendungen, die ich bedient hatte, ich bin einfach durch die Straßen gegangen. Ich habe mir unseren Fluss kurz angeschaut und es versucht zu begreifen, was da eigentlich gerade vor sich gegangen ist. Und es war schwierig, das sich vorzustellen, sich zu vergegenwärtigen, was das eigentlich bedeuten könnte. Es waren da schon viele Tote. Ich würde sagen, es waren schon Tausende von Toten.
Am nächsten Tag greift Peter Kuya zum Telefon und versucht, jemanden von den Menschen zu erreichen, die er kennt.
Also von den Japanern, wo ich weiß, da lebt jemand in Miyagi, um was rauszufinden.
Miyagi sagt euch vielleicht nichts. Ich jedenfalls kann mich an diesen Namen überhaupt nicht erinnern. Ich habe nochmal nachgeguckt. Miyagi ist die Präfektur direkt nördlich von Fukushima. Und die Präfektur, die vom Erdbeben und vom Tsunami am allerstärksten betroffen ist. In diesem Telefonat, sagt Peter Kujat,
da war aber das Thema Atomkraft null Thema. Die Person wohnt ein bisschen weiter weg vom Meer, sprich sie hat gesagt, es war ein extrem starkes Erdbeben, es hat Schäden angerichtet, aber es ist aufgrund des Erdbebens aus ihrer Erfahrung heraus, was sie sagen konnte, noch niemand zu Schaden gekommen. Bei dem, wo man das noch nachvollziehen konnte, war das Erdbeben nicht das Schlimme. Das Schlimme war der Tsunami, der so viel ausgerichtet hat.
Und der Tsunami war auch im Atomkraftwerk Fukushima das ganz große Problem.
Die Welle war höher als die Schutzmauern, die es im Atomkraftwerk gegeben hat. Es war klar, dass die Notstromaggregate überflutet worden sind und die Stromversorgung in diesem Atomkraftwerk ausgefallen ist und dass es darum gehen muss, das jetzt zu kühlen. Ich weiß noch genau, ich habe ein Bild gesehen, wo im Fernsehen mit Helikoptern versucht wurde, Wasser auf die Reaktoren herabgelassen worden ist. Die Diskussion, ob man mit Salzwasser kühlt, ist mir in Erinnerung geblieben, wo dann schon klar ist, da ist viel mehr geschehen.
Heute wissen wir, dass im Zusammenhang mit dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi, das ist der volle Name, damals das geschehen ist. 11. März 2011, 14.46 Uhr japanische Zeit. Das Seebeben im Pazifik, 130 Kilometer von der Küste entfernt. Durch das Erdbeben schalten sich die Reaktorblöcke 1 bis 3 im AKW Fukushima automatisch ab. Die Blöcke 4 bis 6 sind gerade sowieso nicht in Betrieb. 15.25 Uhr. Der Tsunami trifft Japan in mehreren Wellen. An der höchsten Stelle mit knapp 40 Meter. Am AKW Fukushima sind es zwar nur 14 bis 15 Meter, aber das ist mehr als doppelt so hoch wie die Tsunami-Schutzmauern des Kraftwerks. Das Gelände wird überflutet. 15.36 Uhr. Die Dieselgeneratoren und Batterien, die den Notstrom für die Reaktorblöcke 1 bis 4 bereitstellen sollen, stehen unter Wasser und fallen aus. Damit ist die Stromversorgung für diese Reaktoren komplett unterbrochen. Das ist eine super gefährliche Situation, denn die Brennelemente in einem AKW sind unglaublich heiß. Auch wenn die Kettenreaktion gestoppt ist, droht ohne Kühlung eine Kernschmelze. 15.42 Uhr. Der japanische Atomkonzern TEPCO meldet einen nuklearen Notfall. In den Stunden danach versuchen Mitarbeiter, die Reaktoren irgendwie anders zu kühlen. Erst mit Feuerlöschwasser, als das aufgebraucht ist, dann mit Meerwasser. 19.03 Uhr. Die japanische Regierung ruft einen nuklearen Notfallzustand aus. Am Abend beginnt die Kernschmelze in Reaktor 1. Das heißt, weil die Kühlung versagt, überhitzt und schmilzt der Brennstoff im Reaktor. Gleichzeitig steigt durch das verdunstete Kühlwasser der Druck. Der nächste Tag, 12. März 2011, 4.19 Uhr. Es gibt erste Hinweise, dass Radioaktivität austritt. 15.36 Uhr, 24 Stunden nachdem die erste Welle Fukushima getroffen hat, muss der Druck im Reaktor reduziert werden. Dabei dringt Wasserstoff aus dem Reaktor und reagiert dort mit Sauerstoff. Es kommt zur Explosion. Der ersten von insgesamt drei. TEPCO meldet eine erhöhte Strahlung an der Geländegrenze. Der Evakuierungsradius wird auf einen Umkreis von 20 Kilometer erweitert. 13. März 2011, 9.30 Uhr, Beginn der Kernschmelze in Reaktor 3. 11 Uhr, Wasserstoffexplosion in Reaktor 3. Die ist größer als die erste. 11 Menschen werden verletzt. Überall liegen Trümmer auf dem Gelände. Und es wird schwerer, an den anderen Reaktoren zu arbeiten. 20.30 Uhr, Beginn der Kernschmelze in Reaktor 2. Zwei Tage später, 15. März, 6.10 Uhr, die dritte Explosion, diesmal in Reaktor 2. Der Sicherheitsbehälter um den Reaktor wird beschädigt. Hier wird die größte Menge Strahlung freigesetzt. Das über 100.000-fache des Jahresgrenzwertes wird am Zaun gemessen. An diesem Morgen evakuiert TEPCO dann alle Mitarbeiter, bis auf eine kleine Gruppe von Freiwilligen, die sogenannten Fukushima 50, unter anderem Feuerwehrleute, Ingenieure und der Leiter des Kraftwerks. 25. März. Auch allen, die 20 bis 30 Kilometer von Fukushima entfernt leben, wird geraten, das Gebiet zu verlassen. Am 11. März 2011, da bin ich Anfang 20 und gerade auf der Internationalen Tourismusmesse in Berlin, weil ich damals noch Tourismusmanagement studiere, was ich nach zwei Semestern abbreche. Auf jeden Fall erinnere ich mich noch daran, dass meine Kommilitoninnen und ich damals in einem Hostel unterkommen und dass irgendwann morgens jemand den Fernseher anmacht und dass da überall Eilmeldungen unten am Bildschirmrand durchlaufen, weil was Krasses in Japan passiert ist. Ich habe die Bilder noch vor mir von Überflutungen. Aber vor allem erinnere ich mich an die Sorge um dieses AKW in dieser japanischen Gegend, Fukushima, von der ich vorher noch nie gehört hatte. Und ich weiß noch, dass ich denke, oh mein Gott. Und eine Sache weiß ich auch noch ganz genau. Dass Angela Merkel damals ziemlich schnell auf allen Sendern zu sehen ist.
Es gibt viele Tote zu beklagen und sicherlich wird das ganze Ausmaß der Katastrophe erst in den nächsten Stunden sichtbar.
Das sagt Merkel am 11. März 2011, also am ersten Tag der Katastrophe, nachmittags. Ich erinnere mich noch, dass Fukushima tagelang das Thema in den Nachrichten ist und dass es eine riesige politische Debatte über Atomkraft in Deutschland auslöst. Drei Tage später tritt Merkel wieder vor die Presse. Mit Guido Westerwelle, der ist damals Außenminister und Vizekanzler. Schwarz-gelbe Koalition. Und Merkel sagt das.
Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen.
Dieser Satz vom 14. März 2011 ist der Anfang vom, Stand jetzt, endgültigen Atomausstieg in Deutschland. 12 Jahre später, am 15. April 2023, schaltet Deutschland seine letzten Atomkraftwerke ab.
Also in Japan hat es eine Dreifachkatastrophe gegeben.
Drei Katastrophen. Erdbeben, Tsunami, Super-GAU. Aber Peter Kujat erlebt damals etwas, was ihn heute immer noch beschäftigt. Dass in Deutschland schnell eine der drei Katastrophen, die Reaktorkatastrophe, die meiste Aufmerksamkeit bekommt.
Ich weiß noch die Diskussion mit der ein oder anderen Redaktion, die mir gesagt haben, sie müssen was von der Atomkatastrophe erzählen. Ich sage, ja, mache ich gerne, aber das ist das Zweite. Das Wichtige ist ja, wie viele Menschen jetzt umgekommen sind, wie denen geholfen wird. Und ich merkte, dass ich damit weniger durchkam.
Meine Reaktion, als Peter Kuhi mir das erzählt, ich hätte wirklich bestimmt genau die gleichen Fragen auch gestellt wie die meisten Kolleginnen und Kollegen. Denn ich weiß noch, dass auch meine erste Reaktion, dass, oh mein Gott, sich vor allem auf die mögliche Reaktorkatastrophe bezieht. Natürlich nehme ich damals auch das Erdbeben, den Tsunami und die vielen Toten wahr, aber vor allem spüre ich Angst. Denn die Bilder im Fernsehen bestätigen das, was ich sowieso schon immer dachte, dass die Atomkraft nicht zu beherrschen ist. Auch Peter Kujat ist damals und auch heute noch kritisch gegenüber Atomkraft eingestellt, das erzählt er mir. Aber während uns in Deutschland damals vor allem die Angst vor der Atomkraft beschäftigt, nimmt er in Japan zuallererst wahr, welche direkten Folgen der Tsunami für die Japanerinnen und Japaner hat. Das ganze Leid. Durch das Erdbeben und den Tsunami verlieren mehr als 18.000 Menschen in Japan ihr Leben. Und noch viele mehr ihre Lieben und ihr Zuhause.
Und ich habe dann hinten raus in den Berichten immer noch erzählt, und es ist vielleicht auch Idealismus oder was auch immer, Naivität, weil ich dachte, da sind so viele Menschen umgekommen und es ist für die Japaner von einer so großen Bedeutung. Ich möchte das zumindest erwähnen, aber vorneweg war immer die erste Frage, was passiert eigentlich gerade in dem havarierten Atomkraftwerk in Fukushima?
Peter Kujat lässt das alles nicht los. Es beschäftigt ihn so sehr, dass er ein paar Jahre später anfängt, Psychologie zu studieren. Mittlerweile gibt er sogar Seminare zum Thema Perspektivwechsel. Und während wir beide sprechen, kommt mir dieser Gedanke. War das eigentlich so ein bisschen ein gefundenes Fressen für uns? Also stürzen wir uns einfach auch sehr gern oder nehmen wir sehr gerne dankend solche Ereignisse an, wenn sie unsere Perspektive und unsere Sicht auf die Dinge so wundervoll bestätigen?
Ja, das ist, glaube ich, etwas, was dem Menschen eigen ist. Wir suchen uns Ereignisse, Leute, die gleiche Meinung, den gleichen Blick haben wie wir selber und bestätigen uns dann in dem. Und wenn wir mal in diese Richtung gehen und diesen Schreckmoment haben, dann lassen wir nur ganz schwer andere Meinungen zu, weil sie uns eben die Sicherheit nehmen, die wir vermeintlich haben, wenn wir uns mal für was entscheiden und sagen, das ist aber doch die Wahrheit, das ist genau richtig so.
Das ist auf jeden Fall generell ein größeres Problem in unserer Gesellschaft gerade. Ich frage mich, ist dieser psychologische Effekt auch ein Grund für meine Haltung zur Atomkraft? Und hängt das vielleicht mit meiner großen Frage vom Anfang zusammen? Warum gucken wir in Deutschland ganz anders auf Atomkraft als zum Beispiel unser Nachbarland Frankreich, wo ich vom Dachfenster aus hinschauen kann? Da gehen wir gleich nochmal hin, in mein Elternhaus. Aber vorher müssen wir noch einmal nach Japan und in die ehemalige Sowjetunion. Was passiert im AKW Fukushima in Sachen Strahlung? Diese Frage treibt damals natürlich nicht nur uns hier in Deutschland um. Im Hinterkopf haben dabei sicher viele den weltweit ersten Super-GAU in Tschernobyl in der Ukraine, 1986, 4 Jahre vor meiner Geburt.
Ich hatte ja auch den Auftrag als Journalist rauszufinden, was aus meiner Sichtweise, aus dem, was ich recherchieren konnte, belastbare Zahlen sind oder nicht. Und habe natürlich versucht, so viel wie möglich zu recherchieren. Und es war klar, es ist eine andere Explosion als in Tschernobyl gewesen. Es ist nicht die Wolke ganz in die Höhe gestiegen. Es ist Radioaktivität ausgetreten, aber die ist sehr schnell wieder heruntergeregnet.
Tatsächlich steht der Wind damals zufällig günstig. Etwa 80% der freigesetzten Radioaktivität zieht zum Pazifik, wo sie abregnet. Direkt vor dem Kraftwerk werden 2011 sehr hohe Radioaktivitätswerte gemessen. Weil die Radioaktivität im Ozean verdünnt wird und teilweise zerfällt, sinkt die Belastung recht schnell. Einige Monate später ist das Meerwasser außerhalb des unmittelbaren Küstenbereichs zwar noch belastet, aber größtenteils wieder unterhalb internationaler Grenzwerte. Insgesamt werden bei Fukushima weniger gefährliche radioaktive Isotope in der Luft freigesetzt als bei Tschernobyl. Bei Tschernobyl war es etwa 10-mal so viel Radioaktivität. Das liegt unter anderem daran, dass die Reaktoren von Fukushima damals, anders als bei Tschernobyl, in Schutzbehältern stecken, die bei der Wasserstoffexplosion zwar beschädigt werden, aber nicht ganz kaputt gehen und so den größten Teil der Radioaktivität zurückhalten.
Außerdem schmelzen bei Fukushima zwar die Brennstäbe im Reaktorkern, es kommt also zu einer Kernschmelze, die Radioaktivität freisetzt. Die Explosionen finden aber außerhalb der Reaktorkerne statt. Der Reaktorunfall und seine Auswirkungen sind zwar nicht vergleichbar mit Tschernobyl, trotzdem, Fukushima war ein Super-GAU. Der größte anzunehmende Unfall in einem AKW, bei dem die Sicherheitssysteme versagen und Radioaktivität in die Umwelt gelangt. Die Luft in Japan, Böden, Pflanzen und Wasser wurden insbesondere in der Präfektur Fukushima kontaminiert. Radioaktives Kühlwasser ist unkontrolliert ins Meer gelaufen. Peter Kujat fährt ein Dreivierteljahr nach der Katastrophe nach Fukushima, um die Folgen mit eigenen Augen zu sehen.
Das weiß ich auch noch sehr gut, weil du fährst durch eine Ortschaft, die vom Erdbeben getroffen worden ist, wo die Leute dann aber evakuiert wurden, wo du die Schäden des Erdbebens noch gesehen hast, wo alles so liegen und stehen geblieben ist wie am 11. März, auch jetzt dreiviertel Jahre später, die Sojasauce noch genauso auf dem Tisch steht, da gehst du dann so durch. Das ist spooky, gespenstisch.
Durch die Atomkatastrophe müssen damals ungefähr 160.000 Menschen ihr Zuhause verlassen. Viele können jahrelang, teilweise bis heute, nicht zurück. Durch eine zu hohe Strahlendosis ist seit dem 11. März 2011 übrigens nach offiziellen Zahlen des japanischen Gesundheitsministeriums genau eine Person ums Leben gekommen. Ein Arbeiter im AKW, der 2018 an Lungenkrebs gestorben ist. Und dem Gesundheitsministerium nach sind weitere 8 Angestellte durch den Unfall an Krebs erkrankt. Und was jetzt kommt, konnte ich fast nicht glauben. In der Zivilbevölkerung sind bislang keine eindeutig nachweisbaren gesundheitlichen Folgen durch Strahlenexposition festgestellt worden. Das ist zumindest die Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation. Kleiner Exkurs dazu. Vielleicht ist euch in dem Zusammenhang das Thema Schilddrüse begegnet. Tatsächlich wird seit 2012 bei allen Jugendlichen in Fukushima regelmäßig die Schilddrüse untersucht. Dabei sind inzwischen mehrere 100 Tumore entdeckt worden, mehr als im Durchschnitt. Die WHO sagt aber, die höheren Raten kommen wahrscheinlich durch das Screening, denn viele der Tumore verursachen keine Symptome und wären sonst wahrscheinlich nie entdeckt worden. Andere Forscher sehen schon einen Zusammenhang mit der Strahlung. Diese Position ist aber eher in der Minderheit. Ein Wissenschaftler vom Deutschen Bundesamt für Strahlenschutz sagt 2022 das hier dazu.
Es gibt sehr viele Anzeichen dafür, dass diese erhöhte Zahl von Schilddrüsenkrebsfällen, die man jetzt entdeckt, daran liegt, dass man viele 100.000 Kinder mit den bestmöglichen Geräten untersucht.
Er sagt aber auch, noch lässt sich das Ganze nicht abschließend beurteilen. Klar ist, die Strahlendosis, die die Menschen in den am stärksten betroffenen Gebieten nach dem Unfall aufgenommen haben, ist laut WHO ungefähr so hoch wie 1 bis 2-mal Ganzkörper-CT im Krankenhaus. Im Rest der Präfektur Fukushima war es sogar deutlich weniger. Trotzdem gibt es mehr als diesen einen Todesfall im Zusammenhang mit der Atomkatastrophe. Es gibt richtig viele Todesfälle, durch die Evakuierung nämlich. Dabei sterben in Fukushima mehr als 2.300 Menschen, weil medizinische Versorgung fehlt, weil die psychische Belastung so hoch ist, aber zum Beispiel auch durch Lungenentzündungen. Im März 2011 herrschen in Fukushima nachts nämlich noch Minustemperaturen und viele Notunterkünfte sind nicht beheizt. Hätte all das verhindert werden können? Das Erdbeben und der Tsunami? Nein. Aber der Reaktorunfall? Schon.
Das Problem war wirklich so banal, dass sie diese Notstromaggregate zu tief hingestellt hatten. Das Wasser wäre wieder abgeflossen, wenn die Notstromaggregate woanders gestanden hätten und man daran gekommen wäre, hätte man tatsächlich alles viel leichter wieder in den Griff bringen können. Und das gab der japanischen Regierung dann später auch immer eine Möglichkeit zu sagen, also eigentlich ist ja gar nicht so viel passiert, da haben wir jetzt Lehren draus gezogen. Die Warnung war 6 Meter Tsunami, der Tsunami war viel höher, die Tsunamiwelle.
Kurzer Einschub, Welle mit Ä. Also das sind diese Schutzmauern, die die Wassermassen abhalten sollten. Also diese Welle
waren zu niedrig und wir waren zugegebenermaßen dämlich, dass wir die Notstromaggregate in den Keller gestellt hatten, der dann überflutet gewesen ist.
In Deutschland liegt der Hauptfokus damals vor allem auf der Reaktorkatastrophe. Peter Kujat erinnert sich aber, dass das nicht überall so war. dass Kolleginnen und Kollegen von ihm, also Korrespondenten aus anderen Ländern, mit einem anderen Fokus für ihre Heimatredaktionen berichtet haben.
Ich weiß, dass ein französischer Kollege, dass der, so wie ich auch, versucht hat, viel über den Tsunami, über das, was dort geschehen ist, also die anderen Opfer zu zeigen und darüber zu berichten. Also das war ihm auch ein Anliegen.
Peter Couillard erinnert sich, dass der französische Kollege damals mehr Gehör mit diesen Geschichten findet. Der Fokus der französischen Berichterstattung liegt damals natürlich auch auf der Atomkatastrophe. Aber die Naturkatastrophe rückt nicht so in den Hintergrund wie bei uns.
Was er mir erzählte, worüber er berichtet, da war klar, es ist auch ein Thema, aber eben nicht das vorherrschende Thema.
Und auch in Japan wundern sich viele über die Deutschen.
Was macht ihr da eigentlich? Merkel will kein Atomkraftwerk mehr bauen oder will da raus? Ihr seid doch sonst so analytisch, ihr seid doch sonst so wissenschaftsbetont. Wir haben doch so viel gemeinsam. Das war ein ganz wichtiger Punkt bei den Japanern. Was macht ihr da? Ich verstehe das nicht.
Ich kann die Entscheidung von Merkel damals schon verstehen. Und ich bin auch damals echt froh drüber.
Denn die Ereignisse in Japan, sie lehren uns, dass etwas, was nach allen wissenschaftlichen Maßstäben für unmöglich gehalten wurde, doch möglich werden könnte. Sie lehren uns, dass Risiken, die für absolut unwahrscheinlich gehalten wurden, doch nicht vollends unwahrscheinlich sind.
Aber eigentlich, wenn man mit Abstand drauf schaut, ist das damals eine ziemlich krasse Kehrtwende. Ein bisschen wie wenn man mit Vollgas in die eine Richtung fährt, eine Vollbremsung hinlegt und dann mit 180 in die andere Richtung rast. Die schwarz-gelbe Bundesregierung unter Merkel hatte nämlich damals gerade entschieden, den Atomausstieg, den die Vorgängerregierung Rot-Grün 8 Jahre davor beschlossen hatte, zurückzunehmen. Die Bundesregierung steigt nach Fukushima also aus dem Ausstieg vom Ausstieg aus. Und trotzdem finde ich die Entscheidung damals richtig. Denn Atomkraft, nein danke, das fühle ich. Schon immer. Und um zu verstehen, warum, kriegt meine Mama jetzt einen kurzen Gastauftritt.
Oh, gibt's hier noch Kaffee? Ja, dann mache. Gerne.
Gut, dann mache ich noch Kaffee, ne?
Denn ich will Sie noch mal fragen, wie das damals für Sie war, als Tschernobyl passiert ist. 86. Ich bin 90 geboren, damals also wie gesagt noch nicht auf der Welt. Aber meine Mama ist zu der Zeit mit meiner großen Schwester schwanger. Und für sie ist der Super-GAU damals
schlimm, ganz schlimm. Mir hatte schon schöne Sachen im Garten, Erdbeeren, Kartoffeln, Salat, Zwiebeln und mir durfte gar nichts davon holen. Und ich durfte 4 Wochen nicht raus. Ich bin nur zum Frauenarzt und dann nochmal heim. Und dann habe ich auch Angst gehabt, so um mein Kind. Ja, so war das.
Geschichten wie die habe ich schon als Kind aufgeschnappt. Und ich glaube, sie sind ein Grund dafür, dass ich, seit ich denken kann, davon überzeugt bin, dass Atomkraft gefährlich ist. Und es gibt dann noch einen Grund. Zu dem kommen wir am Ende der Folge. Jedenfalls, als Fukushima passiert und Merkel sagt, wir lassen das lieber doch, denke ich, das ist eine vernünftige Entscheidung. Und offenbar gibt es viele Menschen in Deutschland damals, die so denken wie ich. Hunderttausende gehen damals gegen Atomkraft auf die Straße. Und in einem ARD-Deutschland-Trend vom April 2011, kurz nach der Katastrophe, sagen 9 von 10 Befragten, dass sie für einen schnellen Ausstieg sind. Und in einem weiteren ARD-Deutschland-Trend im Juni 2011 finden 54% der Deutschen die schnelle Entscheidung der Bundesregierung, aus der Atomkraft auszusteigen, richtig. 65% sagen damals sogar, sie wären bereit, mehr Geld für Strom zu bezahlen, wenn der nicht aus einem AKW kommt.
Das hat, glaube ich, Angela Merkel erkannt, dass hier eine Stimmung ist, die man in eine Richtung lenken muss. Und ich will ihr nicht absprechen, dass sie überzeugt davon war, dass man tatsächlich diesen Weg gehen muss. Aber es passte und das hat sie gespürt und dann hat sie es genutzt.
Nicht mal die Hälfte der Deutschen glaubt laut dieser ARD-Umfrage, dass es der Bundesregierung damals in erster Linie um Sicherheit geht, sondern um Machterhalt. Denn Fakt ist, die Regierung steckt damals in einem ziemlichen Umfragetief und die nächsten Landtagswahlen stehen vor der Tür.
Ich meine, es fehlt ja nur noch, dass sie vorschlägt, dass das Moratorium nur 2 Wochen dauert bis nach der Landtagswahl.
Das sagt damals zum Beispiel Sigmar Gabriel von der SPD in seiner Rolle als Oppositionsführer. Jedenfalls nimmt die schwarz-gelbe Koalition damals 7 ältere Reaktoren ganz schnell vom Netz. Einen innerhalb von 3 Tagen. Ende Mai beschließt der Bundestag dann mit großer Mehrheit den vollständigen Atomausstieg bis 2022. von Frankreich? Dass die Franzosen damals offenbar etwas anders über die drei Katastrophen berichten als wir, haben wir schon gehört. Und auch die politische Reaktion fällt ganz anders aus als in Deutschland. In der Bevölkerung gibt es zwar auch viel Verunsicherung und Frankreich prüft damals nochmal alle seine Atomkraftwerke auf ihre Sicherheit, schaltet aber keins davon ab und baut mittlerweile sogar neue, modernere Reaktoren. Was, wenn ich nur 3 Kilometer weiter westlich aufgewachsen wäre? In Groß statt in Kleinblittersdorf? Würde ich anders auf Fukushima gucken? Wäre ich Atomkraft-Fan? Atomkraft, ja bitte? Und wenn ja, warum? Wieso trennen Deutschland und Frankreich Welten, was den Blick auf Atomkraft angeht? Was prägt, was beeinflusst uns? Wo hören Fakten auf? Und wo fängt vielleicht was ganz anderes an? Bewertung, Perspektive, vielleicht sogar Gefühle. Und ist meine gefühlte Wahrheit am Ende nur eine Perspektive von vielen? Ich habe vorhin gesagt, es gibt da noch einen Grund, warum ich nie ein Fan von Atomkraft war und warum mich besonders interessiert, was meine Nachbarn hinter der Grenze machen. Und dafür nehme ich euch jetzt noch einmal mit ans Dachfenster in mein Elternhaus, denn abgesehen von dem idyllischen Blick rüber in unsere französische Nachbargemeinde, wusste ich auch schon immer, dass da drüben, weiter rein ins Landesinnere von Frankreich, was steht, was gar nicht so weit weg ist von uns und was mir nie so ein richtig gutes Gefühl gemacht hat. Jahre später habe ich dann auch einen direkten Blick drauf, auf meiner Lieblingswandertour, einige Kilometer weiter nordwestlich im Saarland, auf einer Anhöhe mit bester Sicht auf Lothringen. Direkt vor mir, keine 40 Kilometer Luftlinie weg, 4 Kühltürme. Das französische Atomkraftwerk Cattenom. Baujahr 86, eins der größten AKW in Europa. Seine schönsten inoffiziellen Titel: Risikomeiler, Pannen-AKW oder Schrottreaktor. Direkt vor meiner Haustür. Und genau da gehen wir in der nächsten Folge hin. Das war der Super-GAU, Folge 1 von Nein, danke, warum Atomkraft uns spaltet. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds. Skript Lisa Krauser und Desiree Löffler. Nein, danke, warum Atomkraft uns spaltet, ist ein Podcast von Lisa Huth, Lea Kielnecker, Nora Bauer, Jochen Marmit, Matthias Alexander Schmidt, Dagmar Scholle, Laura Erbe-Rulang, Sascha Huppert, Alessandra Weiland, Rebecca Badenheuer-May, Sokrates Evangelidis, Jan Kröger, Thomas Biemesdörfer, Christian Otterbach, Desiree Löffler und mir, Lisa Krauser. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks. Und jetzt habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, dann empfehle ich euch den Podcast 6.30. Der heißt so, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. In so 20 Minuten gibt es da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Aber da wird auch nicht einfach steif vorgelesen, sondern die Hosts sprechen so, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Und manchmal wird es persönlich, manchmal witzig, manchmal auch emotional. Also eigentlich fast wie in einem Laber-Podcast, die kennt ihr ja vielleicht, nur dass es um Politik, Gesellschaft und solche Themen geht. Und dass man sich als HörerIn auch Themen wünschen oder zu Themen seine Meinung sagen kann. Den Link zum 6.30-Podcast packen wir euch in die Folgenbeschreibung.